Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Epifood, Gesundheit und Genuss. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht mehrere von euch beschäftigt, als ihr denkt. Denn es geht um pfeiferisches Drüsenfieber und die Ursache, das heißt der Epstein-Barr-Virus und auch seine Langzeitfolgen. Wir haben wie immer einen Experten geladen, den Robert Krug darf ich euch vorstellen. Manche von Ihnen kennen ihn schon aus unserer letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben zusammen. Und zwar ging es um das Thema Eiweiß, also Proteine. Ein super spannendes Thema, eine Podcast-Folge, die bei uns auch sehr, sehr gerne angehört wird und zu den erfolgreichsten gehört tatsächlich. Deswegen auch schon mal danke an dieser Stelle. Jetzt gebe ich direkt das Wort an dich weiter, Robert, damit du dich einfach mal selber vorstellen kannst.
Ja, danke, Feli. Also, mein Name ist Robert Krug und ich habe mich seit dem Jahr 2017 intensiv erst zunächst mit dem Thema Ernährung beschäftigt und dann auch aus Eigeninteresse mit den verschiedensten Erkrankungen und dem ganzheitlichen Ansatz für Heilung. Verstehen, wie Erkrankungen zusammenhängen, und daraus wurde dann im 2019, glaube ich, mein erstes Buch, und danach sind noch 8, 9 weitere Bücher jetzt inzwischen hinterhergekommen. Und ein Thema, was ich dabei halt auch bearbeitet habe, auch aus Eigeninteresse, wo wir auch dann kommen, ist eben das Epstein-Barr-Virus beziehungsweise pfeifisches Drüsenfieber.
Total spannendes Thema. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar keine Bezugspunkte dazu zu Epstein-Barr. Und dann kam aber Covid, also Corona-Krise irgendwie. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, Epstein-Barr war wieder ein bisschen mehr da. Natürlich auch wegen diesem Long-Covid, also chronische Erschöpfung wurde auf jeden Fall ein großes Thema auch in der Bevölkerung. Dementsprechend jetzt erstmal die Frage an dich, was genau ist jetzt Epstein-Barr-Virus und warum haben es so viele Menschen? Ich habe übrigens gelesen, 90-95% haben EBV.
Das ist richtig. Das ist ein Virus aus der Herpesfamilie. Das ist wie Windpocken, das ist auch ein Virus aus der Herpesfamilie, den werden wir nie wieder los. Deswegen haben wir eine Durchseuchung, von ungefähr 95%, genau je nachdem, welche Studie man anguckt. Und es lässt sich halt auch sehr leicht übertragen. Man spricht als Kosename nennt man es auch die Kusskrankheit, also es wird über Speichel übertragen, und da muss man sich jetzt gar nicht unbedingt gleich küssen, sondern es reicht ja auch, wenn man ein Glas Wasser oder an einem Glas trinkt, wo ein anderer dran getrunken hat, der gerade mit EBV sozusagen infiziert ist, und schon hat man es. Virus ist halt sehr ansteckend, das haben wir leider auch bei Corona gemerkt, oder das merkt man auch bei Grippe, bei den Grippewellen jedes Jahr im Winter. Viren sind leider sehr ansteckend. Und deswegen ist das so stark vertreten in der Bevölkerung.
Wie kann man jetzt feststellen, dass man so ein EBV hat? Oder wir kommen später auch nochmal zu dieser Reaktivierung. Deswegen lassen wir das mal ganz kurz nochmal aus, was das ist. Aber wie kann man erstmal feststellen, ob man EBV hat?
Gut, sagen wir mal, die Erstinfektion, die ist typischerweise so. Ja, bei mir war, glaube ich, 10 oder 11 Jahre alt. Also die ist eigentlich typischerweise irgendwo relativ früh in der Kindheit. Man merkt das auch recht deutlich, weil in aller Regel das Immunsystem sehr stark reagiert. Die Drüsen sind angeschwollen und man hat in aller Regel auch ein ziemlich hohes Fieber. Mhm. Das geht nicht in aller Regel nicht spurlos an einem vorbei, aber wie es auch so ist, das hat man auch bei Covid ja gesehen, ne? Die einen, die haben wirklich überhaupt keine Symptome, die haben noch nicht mal gemerkt, dass sie es haben und sind Überträger, wobei das, glaube ich, bei Covid stärker war als jetzt hier bei EBV, aber auch wenn es dann am Abklingen ist und man ist halt noch vielleicht noch 1, 2 Tage ansteckend, und dann, ne, Kinder achten da nicht so drauf und trinken irgendwo am gleichen Glas oder an der gleichen Flasche mit dem Mund und sowas, was halt als Kind vollkommen normal ist, und schon hat man sich da irgendwo angesteckt. Deswegen haben wir da so eine hohe Übertragung, wobei es wohl angeblich dann auch so ist, wie gesagt, ich hatte es früher, aber angeblich auch so ist, dass es dann so in der Oberstufe oder so halt dann auch tatsächlich durch Küssen halt sehr leicht übertragen werden kann. Und vielleicht an dem ersten Tag merkt man es auch noch nicht so und ist aber dann schon Überträger. Aber das ist erstmal so diese akute Ersterkrankung vom pfeifischen Drüsenfieber ist dann, wenn man die dann auch wirklich akut hat, etwas, was man durchaus merkt. Es fühlt sich eigentlich an wie eine Grippe. Ja, das geht so Richtung grippaler Infekt. Sowas, da, so fühlt sich das an, wenn man das pfeifische Drüsenfieber hat. Und das ist normalerweise nach einer Woche, also ungefähr 10 Tagen, wieder vorbei. Ja, das ist so der normale Verlauf von der, von der pfeifischen Drüsenfieber. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich sehr hohes Fieber hatte. Das ist das Einzige, wo ich mich noch daran erinnern kann, was wohl auch relativ typisch ist.
Ja, das heißt, du hast schon gesagt, grippale Symptome. Was kommt noch dazu? Diese Erschöpfung ist ja bei vielen auch ein Thema.
Gut, die kommt später. Ich glaube, klar, ne, also ist ja so, wenn man eine echte Grippe hat, ne, oder auch als man Covid hatte, vielleicht sogar diese erste Welle, das war schon sehr, sehr für viele sehr, sehr stark. Ne, da ist man schon 10 Tage außer Gefecht oder 2 Wochen außer Gefecht gesetzt. Sag mal, Klammer auf, das ist ja normal. Ne, das ist ein Virus, da muss der Körper gegen ankämpfen, den kennt er nicht. Es gibt auch keine Impfung, so viel vorweg beim EBV. Deswegen ist er damit ja das Immunsystem dann auch, ja, ne, das muss erst mal 3 Tage lernen, was ist das? Dann die Antikörper bilden und dann geht's los. Deswegen ist es ungefähr immer so eine Zeit von 10 bis 14 Tagen, bis es dann wieder komplett weg ist. Diese ganze Erschöpfung, die dann über Wochen, Monate anhält, ist ja dann das Thema der Reaktivierung. Ne? Das ist eigentlich das größere Thema vom EBV. Also glaube ich, das ist das größere Thema, ja.
Auf jeden Fall, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und jetzt interessiert mich aber trotzdem, warum bei manchen, du sagst ja diese Reaktivierung, bei manchen verläuft EBV, dieses pfeiferische Drüsenfieber, irgendwie gar nicht. Also EBV geht an denen vorbei, quasi harmlos, weil wir haben ja schon gesagt, 90-95% tragen es in sich. Andere können jahrelang darunter leiden. Warum ist das so?
Ja, das liegt da dran. Man könnte es, ja, also das ist natürlich eine ganzheitliche Geschichte, ne? Aber der erste Hauptgrund ist tatsächlich schwaches Immunsystem. Es gibt auch tatsächlich den etwas seltsamen Fall, hatte ich aber bei einer Arbeitskollegin, beziehungsweise bei der Tochter von einer Arbeitskollegin, dass das Töchterchen, ich glaube 14, 15 Jahre alt, direkt von der Erstinfektion, also von der akuten Phase, in die chronische Phase gegangen ist. Das ist aber, sagen wir mal, relativ untypisch. Typischerweise ist es so, dass man das eigentlich als Kind relativ gut wegsteckt. Und wenn man es nicht wegsteckt, kann man von vornherein sagen, da stimmt was mit dem Immunsystem nicht. Also, ne, da muss man leider auf die lange Suche gehen. Meine Bücher helfen dabei, auf die Suche zu gehen. Kommen wir aber auch gleich drauf. Was sind denn so Gründe? Weil das Immunsystem sollte in der Lage sein, diese Erstinfektion, wie gesagt, innerhalb so von 10 Tagen bis 14 Tagen abzuwehren und dann den Virus in Schach zu halten. Die Sache ist halt jetzt, der Virus verschanzt sich bei uns, wir werden ihn nie wieder los. Und wenn jetzt das Immunsystem schwach ist, in Anführungszeichen erstmal, wir kommen da gleich darauf, was das alles bedeuten kann, dann kommt der Virus wieder zum Vorschein. Jetzt sprechen wir von der Reaktivierung. Jetzt sprechen wir eigentlich auch mehr von dem EBV. Das andere ist eher pfeifisches Drüsenfieber. Wobei, EBV ist ja der Virus, aber jetzt spricht man eigentlich von dem EBV. Und tatsächlich ist es bei mir auch so wie bei dir. Ich hatte den nie so wirklich auf dem Schirm. Also ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich den jetzt als Reaktivierung kriege. So viel auch schon mal vorweg. Aber es ist dann tatsächlich passiert.
Ja, krass, auch dass du draufgekommen bist, finde ich auch super spannend, weil viele denken sich jetzt vielleicht, naja, das ist ja irgendwie, na gut, Symptome sind jetzt wie eine Grippe, na, das habe ich ja schon sicherlich irgendwie gehabt, aber wie komme ich denn jetzt drauf, das zu testen? Wer testet das? Macht das der Arzt dann? Und wie sehe ich das? Ich habe das, glaube ich, im Vorhinein natürlich so ein bisschen gegoogelt, habe dann so geguckt, aha, in den Lymphozyten, das könnte so ein, es könnte in die Richtung deuten, dass man es hat, aber man muss trotzdem nochmal so einen Antikörpertest machen. Wie hast du das gemacht?
Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rüber zur Reaktivierung. Mhm. Und dann können wir gleich die Diagnose hinterher geben, die ein bisschen speziell ist. Die Reaktivierung, also oder der chronische Verlauf, der kommt jetzt, ich habe es erstmal gesagt, wenn das Immunsystem geschwächt ist, aber was bedeutet das? Das bedeutet, das kann folgende Möglichkeiten haben. Es gibt zum Beispiel, wenn man starken emotionalen Stress ausgesetzt ist, zum Beispiel ja vielleicht in der Scheidung gerade ist, die man nicht erwartet hat, oder ein geliebter Mensch, die Mutter, Vater oder schlimmer noch Ehemann Ehefrau oder ein Kind ist verstorben, also sowas, was einen extrem emotional belastet, das weiß man jetzt, was du schon angeschnitten hast, Covid-19, Corona-Infektion, es war eine sehr starke Virusbelastung, also eine Belastung für den Körper und das Immunsystem ist geschwächt. Was bei mir der Fall war, wir können auch gerne auf meinen Fall eingehen, ist, ich hatte eine Erkrankung Anfang 2020 mit Campylobacter. Das ist eine sehr unangenehme, sehr starke Darmerkrankung. Ui. Und die hat bei mir die Reaktivierung ausgelöst. Allgemein das ganze Thema Schwermetallbelastung kann das Immunsystem schwächen, je nachdem wie hoch es die ist und wie individuell man das verträgt oder nicht verträgt. Zu sehr exzessiver Sport, also eine Übertraining, Überlastung, das kriegen auch Leute hin, die nicht davon als Profis von leben, dass man einfach im Privaten viel zu viel macht. Das habe ich auch in Berlin erlebt, Leute, die 15, 20 Trainingseinheiten in der Woche reinmachen als Amateure, ohne dafür einen Euro zu verdienen, auch sowas, dafür ist der Körper halt einfach nicht gedacht. Das ist viel zu viel Stress.
Das ist extrem, ja.
Das ist extrem. Und dann, was auch bei mir reingehauen hat, war halt ein Argininmangel. Da kommen wir dann drauf. Das ist eine Aminosäure, die meiner Meinung nach, kann man natürlich jetzt nicht 100% beweisen, aber die allgemein auch durch diese ganzen Prozesse oder Belastungen, die ich jetzt aufgeführt habe, und da gibt's halt noch viele mehr, ne, dass dann halt Arginin einfach auf sehr 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 niedrig ist, und das habe ich in meinem Buch auch die Studien für rausgefunden, wenn man niedriges mit niedrigen Arginin, was die in der Studie dann auch hergestellt haben, eine Umgebung mit niedrigen Arginin, also Argininmangel, führt zu einer Reaktivierung des EBV. Ja, das ist tatsächlich bewiesen. Mhm. Und, das ist zum Beispiel, ja, das ist schon mit einer Ursache, aber das ist letzten Endes sekundär, ne, weil der Argininmangel, den hat man normalerweise nicht. Arginin ist auch, sag mal, auch wenn man sich vegetarisch ernährt, ist Arginin eigentlich gut vertreten. Hat man eher Lysinmangel. Lysin ist unter Umständen auch ein Problem, weil Lysin kommt eher in tierischen Nahrungsmitteln vor und weniger in veganen also pflanzlichen Nahrungsmitteln vor. Das ist leider so. Das kann man supplementieren, da hat bei mir aber gar nicht geholfen tatsächlich. Also bei mir war, ich musste sehr, sehr, sehr hoch, oder ich habe hochdosiert Arginin dann genommen und nehme das auch seitdem. Ich merke, dass sobald ich das ein bisschen reduziere, geht bei mir, wird er sehr schnell wieder schlecht. Und das kann man, jetzt geht's los. Fangen wir an mit Diagnose. Wie kommt man jetzt da drauf? Und lieb, dass du sagst, dass ich drauf gekommen bin. Ich bin tatsächlich nicht drauf gekommen. Vermutet nicht den EBV. Es hat mich in 2022, im Frühjahr 2022, tatsächlich überrascht. Und ich kann mal sagen, also wie es mir ging, wie gesagt, ich hatte diese schwere Darminfektion und ich dachte, habe alles noch gedacht, und der Leaky Gut spielt da auch mit rein, und das war bei mir, also ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben und ich wusste, wie schlimm das ist. Ich hatte vorsichtig ausgedrückt katastrophale Werte über ein halbes Jahr lang und habe mir echt Sorgen gemacht. Habe ich auch in meinem Buch drin, und dazu gleich auch, man kann meine Bücher kostenlos als PDF von meiner Webseite robertkrug.com runterladen. Ja, also ich will jetzt auch hier keine Verkaufstour machen, aber da kann man sich das durchlesen, der Energiefix. Und da habe ich auch drin beschrieben, wie man den Leaky Gut wieder, wie man den misst und wie man den wieder zusammenbekommt. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und der hat halt bei mir das Arginin so runtergerissen, und niedriges Arginin, auch die Studie sind im Büchlein drin, führt dann zur Reaktivierung. So, wie habe ich das? Mhm. Wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drauf gekommen. Mir ging's so, dass meine Leistungsdaten, ich war ja auch so ein ambitionierter Hobbyläufer mit Halbmarathon, wobei ich eigentlich Boxen gegangen bin. Aber zusätzlich, ne, mit 47 kann man ja noch alles machen. Nein, kann man nicht. habe ich auch noch zusätzlich einen Halbmarathon gelaufen in einer relativ akzeptablen Zeit von 1,36. Auch, und habe auch so solche Sachen gemacht wie High-Intervall-Training, den Kilometer auf 3 Minuten. Also, und das war ein ziemlich guter Wert. Die kriegen die wenigsten hin. Also habe mich auch total überlastet. Das ist mir jetzt im Nachhinein klar. War mir zu der Zeit überhaupt nicht klar. Ich war super stolz auf mich, dass ich mit
37,
solche Leistungen raushaue, die ich mit 21 nicht hinbekommen habe. Und das, vielleicht war das auch nicht schlau, ja, so im Nachhinein. Man braucht Eiweiß, ne? Klar, das belastet ja, ne? Und Cortisol, also die Nebennieren werden belastet, das ist auch einfach Stress und mit 21 steckt man das auch einfach viel besser weg als mit 47, aber hätte ich damals auch nicht geglaubt, muss man einfach so sagen, das ist Hybris. Ja, und meine Leistungsdaten wurden immer schlechter. Das heißt, ich bin immer natürlich gleichen Trainingsstrecken gelaufen in Berlin damals und meine Herzrate ist immer weiter hochgegangen. Also bin ich dann langsamer gelaufen und die Herzrate ist wieder weiter hoch. Und da habe ich gemerkt, hier stimmt was nicht. Man baut nicht so schnell mit 7,48 ab. Und dann habe ich natürlich schon eins und eins so ein bisschen zusammengezählt und die Darminfektion im Verdacht gehabt und dachte, okay, das liegt jetzt noch mit dem Leaky Gut zusammen und so weiter. Hatte auch noch Probleme mit Zehen. Also man sieht ja dann, das ist halt ganzheitlich oder beziehungsweise man hat dann viele Vermutungen, aber auf EBV bin ich nicht gekommen.
Hast du Zähne oder Zehen gesagt?
Zähne. Ich hatte einen entzündeten Backenzahn auch noch, den ich mir habe ziehen lassen. Dann da hatte ich auch so die Hoffnung, wenn der jetzt raus ist, dann wird alles gut. Nee, war leider nicht der Fall. Aber das hatte ich zumindest im Verdacht. Deswegen, ich bin nicht selbst darauf gekommen. Eine Ärztin dann, ich bin dann nach Kassel umgezogen im Frühjahr 2022 oder Ende 2021. Und da habe ich mich daran erinnert, da gibt es auch eine ganzheitliche Ärztin, zu der bin ich hin. Und die hat tatsächlich dann EBV-Antikörper gemessen, beziehungsweise sie hat sich so vorgetastet und deswegen kann ich das auch so wunderschön wiedergeben. Und sie hat es mir auch erklärt. Damals war ich auch noch Privatpatient, da hat der Arzt ja auch ein bisschen mehr Zeit. Ist leider einfach so, muss man so sagen.
Leider, leider.
Genau, und was gibt's jetzt für Anhaltspunkte? Also erstmal die allgemeinen Anhaltspunkte für die Reaktivierung, die so ein bisschen halt ne, so implizit oder so unbewusst, die man nicht so wirklich direkt jetzt feststellen kann, wie gesagt, die akute Phase hatten wir, ist sowas wie chronische Müdigkeit. Ne? Was auch eigentlich relativ typisch ist, man ist ständig irgendwie krank. Das war bei mir eher nicht so der Fall. Vielleicht auch von der Ernährung, da passte das ja schon, sagen wir mal, vieles, was ich gemacht habe, wegen Eiweiß, zumindest das Thema Eiweiß ist auch ganz wichtig, eine eiweißreiche oder gut eiweißreiche Ernährung.
Absolut.
Aber was bei mir leider sehr prominent im Leben vorkommt, ist das Thema Kopfschmerzen. Ne? Und ich habe keine Migräne, das nicht, aber ich habe gerne mal so Kopfschmerzphasen. Und diese Geschichte aus reduzierter Leistung und doch tatsächlich sich abends sehr müde fühlen und so weiter, das hat mich dann zur Ärztin gebracht. Die hat dann erstmal so eine Grundmessung gemacht, Vitamin D, ja, das war natürlich top. Auch im Frühjahr, weil ich das nur mal im Winter immer nehme. Das war nicht das Ding, aber sie hat dann beim zweiten, da hat dann auch das komplette Immunsystem analysiert, das war an sich okay, da fehlte nichts. Und dann hat sie auf EBV gemessen und jetzt, sie hat die Antikörper gemessen. Da gibt es 4 Stück, die gemessen werden. Das sind 3 IgG-Werte, ein eigen IgM. Der IgM-Wert ist für die akute Phase, der sollte eigentlich immer niedrig sein. Wenn der erhöht ist, dann sieht man, okay, das ist die erste. Hat man eine erste Infektion tatsächlich abbekommen. Ist aber, wie gesagt, ist nur eine Wahrscheinlichkeit von 5% in der Bevölkerung in Deutschland, weil man das irgendwann als Kind schon hatte. Und dann gibt es 3 andere Antikörper und die waren bei mir alle, oder zumindest der VCA und der EBNA waren sky high, also sehr hoch. Mit VCA war auch abgeschnitten über 750. Also zeigt an, hier gab es zumindest eine Reaktion in letzter Zeit, weil mehr kann man jetzt über die Antikörper nicht rauslesen. So, wenn man die Antikörper noch nicht bestimmt hat, kann ich noch einen Tipp geben. Was bei mir seit Jahren zuvor der Fall war, das war, dass meine Leukozyten immer knirsch unter 4 waren, irgendwo zwischen 3,5 und 4,0. Und das sieht man nur im sogenannten großen Blutbild, ja, was ja einfach nur 1,50 Euro mehr kostet als das kleine Blutbild, was ein Differentialblutbild ist. Da sieht man dann die Lymphozyten in prozentualer Verteilung. Und der ist typischerweise bei einer Viruserkrankung oberhalb der oberen Grenze von 40%, nämlich so immer so bei 45-47%. Und das war bei mir seit Jahren auch schon zuvor der Fall. Also sehr interessant so im Nachhinein. Ist nicht eindeutig, ist aber ein Hinweis. Ja. Weil um das jetzt eindeutig tatsächlich dann zu festzustellen, eignet sich nur der sogenannte LTT-Test. Von den bietet auch leider nur, oder so, zumindest ist mir nur ein Labor bekannt, das Labor IMD in Berlin. Und da habe ich dann zu meiner Überraschung festgestellt, ich habe es auch extra rausgesucht heute Morgen nochmal, am 7.6.23, dass bei mir zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, ne, im Juni 2023, mein Immunsystem sich überhaupt gar nicht mehr mit dem EBV beschäftigt. Also, ne, dass der nicht mehr reaktiv ist. Das heißt, was macht LTT? Kann ich das versuchen, in einem Satz zu erklären, auch als Nicht-Laborarzt. Man extrahiert aus dem Blut die weißen Blutkörperchen und lässt die dann mit einem hier pathogenen Keim, mit dem EBV, reagieren. Und man guckt, wie stark reagieren die. Also, sagen wir mal, so ähnlich wie ein Allergietest. Ja, das geht für eine ganze Menge an pathogenen Keimen, kommen wir vielleicht am Ausblick ganz am Ende noch dazu. Und hier halt beim EBV, wenn da der Wert unterhalb von 3 liegt, dann heißt das Immunsystem arbeitet momentan überhaupt gar nicht mehr. Ja, also der ist sozusagen nicht reaktiv. Mhm. Und das war jetzt die sichere Aussage dann bei mir in 2023, es ist nicht der EBV. Der jetzt noch aktiv ist und in 2023 leider bis heute für meine doch durchaus prominente chronische Müdigkeit, die ich leider immer auch noch habe, verantwortlich ist. Ja, aber so kann man den sehr gut dann diagnostizieren über den LTT-Test. Ne? Der sagt einem tatsächlich, ob das Immunsystem, ne, da gibt es auch zum Beispiel Candida, kennen viele, ne, und da gibt es dann auch als Ausblick dann auch Toxoplasmose, es gibt Chlamydien und es gibt noch viele andere tolle Erreger, wo man überall feststellen kann, ob das Immunsystem jetzt in diesem Moment sozusagen stark auf diesen pathogenen Keim reagiert. Und das ist dann sozusagen die ultimative Aussage, habe ich auch aus anderen Quellen von Arztbüchern, die sich mit anderen pathogenen Keimen stark beschäftigen.
Müssen wir auf jeden Fall in die Shownotes schreiben. Ich glaube, viele notieren sich hier gerade im Kopf schon mit, genau, dass wir da die Links reinmachen von Labor und so weiter. Du hast schon gesagt, chronische Erschöpfung. Was sind jetzt nochmal diese Langzeitsymptome vom EBV? Oder von dieser Reaktivierung, besser gesagt?
Ja, also ein typisches Symptom ist eigentlich tatsächlich die chronische Müdigkeit, gepaart mit, ich bin ständig erkältet, man kommt gar nicht mehr so jetzt, gerade so in dieser Phase, jetzt hat man ständig Schnupfen, man kommt da irgendwie gar nicht mehr raus, gefühlt, ja, hat allgemein irgendwie das Gefühl, dass man ein schwaches Immunsystem hat, was auch der Fall ist, weil der EBV das ja ständig beschäftigt. Man hat dann auch häufig Kopfschmerzen. Und wenn man jetzt messen würde, könnte es sein, sogar wenn das länger schon der Fall ist, so wie das bei mir dann ja unter Umständen vielleicht jahrelang der Fall war, dass auch das Cortisol langsam runtergeht, ne, weil der Körper einfach erschöpft ist. Das ist ja so, das ist tatsächlich der echte Burnout, wenn die Nebennieren nicht mehr genug Cortisol herstellen können. Ja, das ist ein ganz eigener Podcast, ja, ganz großes Thema, Nebennierenschwäche. Dass die Nebennieren, die werden erschöpft. Und was das Gemeine ist, was ich auch in meinem Buch als Studie drin habe, ist, dass der EBV schlau ist und das Nebennierenmark, also die Nebennieren auch angreift. Also der greift tatsächlich das Material, die Zellen der Nebennieren an, damit der Körper halt weniger Cortisol herstellen kann, weil Cortisol in dem Moment ist ein Stresshormon, aber es dient halt auch dazu, das Immunsystem eigentlich in dem Moment zu stärken. Ja, und das ist natürlich ein sehr schlauer Schachzug von ihm, dass der halt die Nebennieren das direkt auch angreift. Übrigens genauso wie Covid-19, das habe ich auch herausgefunden. Covid-19, der Coronavirus, greift auch die Nebennieren an. Das hat man auch in 2022 oder so irgendwann per Studie veröffentlicht, dass das leider auch bei diesem Virus der Fall ist.
Das ist ja spannend. Also es gibt dann doch, ich würde fast schon behaupten, diffuse Symptome, wenn du sagst auch Kopfschmerzen, das ist ja wirklich, schwaches Immunsystem ist ja fast schon diffus. Gibt es jetzt Tipps in Sachen von schnelle Genesung, ich sag jetzt mal, oder Lebensstiländerungen? Wie könnte ich jetzt halt meinem Körper dazu bringen, dass er das irgendwie auch schnell wieder rüberbringt sozusagen? Also diese, wir sagen es mal so, diesen Virus wieder etwas eindämmt, dass das Immunsystem auch wieder ein bisschen besser arbeitet, die Nebennieren, wie gesagt, auch nicht so schwächt, wie du eben meintest. Gibt es da irgendwelche Tipps? Hat dir die Ärztin damals welche Tipps gegeben? Interessiert mich auch.
ja, Also mit schnell kann man sofort streichen, leider, ja. Mit schnell ist nicht mehr. Das ist nicht so, dass man jetzt sagt, hier, nimm mal Lysin oder Arginin für 2 Wochen, dann alles ist wieder gut. Ja? Also tatsächlich ist jetzt hier das Gemeine so ein bisschen, man muss jetzt, wenn man entweder sehr viel Geld hinlegen und zu einem ganzheitlichen Arzt gehen, oder aber man muss tatsächlich sich hier mein kostenlos verfügbares Büchlein mal zur Genüte führen, ja? Und muss das mal durchlesen, und da stehen ungefähr so um die 1000 Tipps jetzt drin, weil weil du musst ja jetzt gucken, woran liegt's, ne? Was habe ich? Ernähre ich mich komplett falsch? So, ne? Das haben wir ja, ne? Das ist dann schon mal, das muss ich natürlich abstellen, ne? Nehme ich noch wahnsinnig viel Zucker zu mir? Muss ich natürlich abstellen. Zucker schwächt das Immunsystem, Punkt. Ne? Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Alkohol schwächt das Immunsystem, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Und mache ich zu viel Sport, ne? Und da muss man, ne, man muss jetzt sehr, sagen wir mal, jetzt eine sehr große Diagnose, oder ne, entweder, wie gesagt, muss man das bezahlen, oder man muss in sich gehen und sagen, okay, ich nehme das jetzt mal oder versuche das Stück weit selbst in die Hand zu nehmen. Ein Arzt gibt einem, also der Hausarzt ist damit überfordert, der guckt nur auf den akuten Verlauf, und den gibt's nicht, also er schickt einen nach Hause, da wird es keine Hilfe geben. Direkt Medikament gibt es nicht, weil es ein Virus ist. Es gibt auch keine Impfe. Aber es gibt natürlich Tipps. Ja, also ich lasse euch jetzt nicht im Regen stehen und kann auch sagen, was bei mir geholfen hat. Bei mir hat geholfen, einmal Gluten wieder komplett wegzulassen. Das tut mir immer, ich mag ja mein Dinkel-Sauerteigbrot, aber ich lasse das jetzt auch wieder konsequent komplett weg. Es gibt einen Hafer-Sauerteigbrot, kann ich hier so als kleinen Trost. Das schmeckt zwar nicht ganz so gut, aber es hat halt ein Gliadin drin. Eine Glutenfamilie hat es ja schon, aber es sind in aller Regel Gluten, was wir gut vertragen. Und der Sauerteig baut das ja auch noch weiter ab. Also das, ne, man sollte, ne, das jetzt auf den Darm sehr achten, den Darm aufbauen, dem Darm helfen, viel Gemüse essen, trotzdem auch Fleisch essen, wie wir wissen, ne, Eiweiß dem Körper zur Verfügung stellen. Und wenn man jetzt keine Probleme hat mit Herpes. Ja, ganz große, wichtige Sache. Das ist bei mir toi, toi, toi nie der Fall gewesen. Sieht man übrigens auch über den LTT-Test. Dann kann man jetzt mit Arginin arbeiten. Viele werden sagen, oh, wenn ich Arginin nehme, kriege ich Lippenherpes. Das ist leider ein Problem. Ja, dann muss man hoffen, dass man Lysin hochdosiert nimmt und dass Lysin hilft. Lysin hat mir überhaupt nicht geholfen. Das Lustige ist auch, dass mein Lysin-Wert heutzutage oberhalb der oberen Grenze ist, wo ich kein Lysin mehr nehme. Und als ich Lysin genommen habe, war er zwar gut, aber irgendwo in der Mitte. Also ganz interessanter Effekt. Ich kann das nicht erklären, ist aber so. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich esse ja nun normale Mischkost da ist halt Fleisch dabei und achte da auch drauf, hochqualitatives, gutes Biofleisch täglich irgendwo zu essen. Und damit nimmt man eigentlich auch genug Lysin zu sich. Mhm. Lysinmangel war es bei mir nicht, sondern ich musste bei mir Arginin eben sehr gut zuführen und dann halt die Nebennieren auch unterstützen. Und da gehört dazu B-Komplex, gebe ebenfalls ein bisschen höheres B5. Dann muss man ausprobieren, vielleicht ein bisschen Salz. Tatsächlich, ne, bei der Low-Carb-Ernährung darf man ja ruhig so viel Salz zu sich nehmen, mehr oder weniger, wie man will, weil die Nieren das ausscheiden. Das ist ja nur ein Problem, wenn Insulin zu hoch ist. Also die Mineralien in Ordnung bringen, gegebenenfalls prüfen, sich auch ausruhen. Das ist auch ganz wichtig, auf den Körper hören. Wenn er müde ist, ist er müde, dann geht man nicht aus. Ne? Ganz einfach. Ja. Und auch wenn man das vielleicht, ich mache jetzt mit 47, ich bin jetzt 52 fast, da fällt das ja auch leichter, nicht mehr auszugehen. Ich weiß, mit 21 hätte mir, gut, da war ich auch topfit, da hätte ich das auch, hätte ich über alles nur gelacht, hätte ich mir auch gar nicht so Podcast-Folgen angehört, muss ich auch sagen, weil ne, da wird man ja hingeführt durch den Körper, indem er halt nicht mehr so funktioniert, wie man sich das denkt. Aber ist tatsächlich so auch, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es ist auch so, dass meinte damals mein Arzt in Berlin, dass immer jüngere Menschen halt immer schon mit immer chronischeren Geschichten, wie zum Beispiel EBV oder Schwermetallbelastung oder so weiter, halt in die Praxis kommen. Ne? Dass das früher eher so die über 40-Jährigen waren und heutzutage sind das auch durchaus schon viele 20-Jährige. Also es passiert heute früher auch, dass sowas ist, wahrscheinlich auch, weil wir einfach wahnsinnig viele Umweltgifte in unserer Ernährung drin haben, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das ist leider der Fall. Damit müssen wir umgehen und das schwächt ja auch zusätzlich das Immunsystem. Also da, ne, Bioernährung, auf Ernährung achten, selber kochen, komische Zusatzstoffe mit E-Nummern meiden, ich nehme die gar nicht zu mir. Also wir kochen, wenn es geht, alles selbst. Wir gehen ganz selten essen, wenn gehen wir zum Italiener, wo wir wissen, dass der nur echte Zutaten zum Essen benutzt. Pizza oder sowas gibt's auch gar nicht mehr und schon gar nicht Kunstkram, wenn, dann wird man so per Hand von Scratch selber machen und so weiter. Also, ne, man sieht ganzheitliches Thema. Es sind ganz viele Dinge, auf die man jetzt achten muss, kann. Knochensuppe selber kochen oder eine gute Knochensuppe, die 36 Stunden die Knochen ausgekocht wurden, ne, zur Darmstärkung, ne, das stärkt ja unheimlich den Darm. Glutamin, also diese ganzen darmstärkenden Stoffe sind es eigentlich auch die, die beim EBV helfen. Warum? Weil am Darm 80% unseres Immunsystems sitzt und ganz sicher der Darm nicht okay ist, wenn man EBV hat, muss man auch so sagen. Also das hängt sehr, 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 sehr stark zusammen. Und da ist man halt dann, wie gesagt, beim ganzheitlichen Ansatz und da muss man dann auch ganzheitlich ran. Also da gibt's, und einen Stellenfix gibt's nicht. Also man kann so rechnen, dass man ungefähr 3 bis 6 Monate sich Zeit geben sollte. Die Schritte oder beziehungsweise so gut wie möglich die Maßnahmen umsetzt. Vielleicht kann nicht jeder alles, zum Beispiel der eine verträgt Arginin nicht, aber er verträgt vielleicht Knochensuppe und das hilft ihm auch und vielleicht hilft ihm auch ein bisschen Lysin noch zusätzlich. Und allgemein auch, ne, Vitamin C, auf Vitamin C achten, einen guten Zinkwert auch mal überprüfen, ist der wirklich gut und so weiter und so weiter. Also die ganzen Maßnahmen, die dann auch das Immunsystem stärken, umsetzen. Ja, das ist eigentlich der Weg, der aus dem EBV rausführt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube definitiv nicht das, was die Zuhörer sich gerade vorgestellt haben. aber die Wahrheit, und ich glaube auch bei ganz vielen Krankheiten ist das der Fall, dass man da genau so rangehen muss und sollte, auch in Sachen von Prävention natürlich. Was mich jetzt noch interessiert, weil man es ja doch auch liest, ob es Zusammenhänge von EBV und also Autoimmunerkrankungen gibt, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder Hashimoto. Teilweise findet man in Artikeln sogar, dass Epstein-Barr-Virus Krebs verursachen kann. Also anscheinend ist er doch eine Ursache von sehr, sehr vielen Leiden. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Das ist natürlich zumindest von der Logik her und von der Biochemie her durchaus nachvollziehbar. Ja, da komme ich gleich drauf. Ich schicke nur ein Aber vorweg. Ich kenne die Studien, ich habe die zum Teil auch eingebaut, zum Teil auch nicht. Man muss sagen, das sind Assoziationen, ne? Weil natürlich, man kann jetzt keine Doppelblindtests durchführen, indem man 50 Leute oder 100 Leute mit EBV, die Linken, oder beziehungsweise 100 Leute, 50 mit EBV, 50 mit nicht EBV, und die müsste man jetzt 20 Jahre beobachten, die müssten auch exakt das gleiche essen und die gleichen Sport und machen und so weiter. Also es ist schwierig, ja. Deswegen hat man natürlich Assoziationen, also man hat untersucht, ob es Zusammenhänge gibt, ne? Assoziationen gibt, Korrelationen gibt zwischen Erkrankungen und EBV-Werten im Blut, wobei man, wie gesagt, da vorsichtig sein muss. Und weil die nehmen natürlich alle nicht den LTT, ne? Die nehmen alle AK, also die nehmen alle Antikörper. Und wer einmal dann eine Reaktivierung auch hatte, da kann ich, das habe ich nämlich extra noch rausgesucht, noch mal einen Satz zu sagen, wie schlecht diese Antikörper an sich eine Reaktivierung dann noch anzeigen. Mein Wert ist jetzt erst 3 Jahre später langsam unter 750 gesunken. Also er war früher über 750 und ist heute jetzt bei 640. Also man sieht, und der EBNA ist immer noch genauso hoch, bei um die 500 plus minus. Also man sieht, und aber der LTT-Test ist wie gesagt bei 1,5, also perfekt, top, keine Reaktion mehr im Immunsystem. Da sieht man, die Antikörper auch als Korrelationswert zu benutzen, ist schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn man dann tatsächlich eine Reaktivierung hat, also sprich im LTT-Test, das auch angezeigt wird, ein Wert ist da oberhalb von 3 oder noch schlimmer oberhalb von 10, dann ist es natürlich so, wie ich sagte, der EBV macht viele Dinge im Körper, ne, er zieht das Arginin nach unten, weil der Körper natürlich kämpft, er lässt sich das ja nicht gefallen, er will das Virus wieder zurückdrängen, und das verursacht Stress auf den Nebennieren. Die Nebennieren werden über die Monate, Jahre schlechter. Der Argininwert ist schlecht. Das ist allgemeine ganz schlechte Nachricht, weil Arginin ist ganz, ganz wichtig fürs Immunsystem. Das Arginin ist, ich meine, die einzige Aminosäure, die Stickstoffmonoxid spendet, also NO. Und das wird benutzt von unserem Immunsystem als Radikal, um halt pathogene Keime kaputt zu machen. Das heißt, das ist eine ganz essentielle Aminosäure für unser Immunsystem. Man einfacher übersetzt sozusagen die Munition von unserem Immunsystem. So habe ich es mal spaßeshalber geschrieben, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Aber deswegen ist Arginin so wichtig. Und das zieht halt auch dieser EBV die ganze Zeit runter. Dadurch, dass das Immunsystem geschwächt ist, kommt es natürlich jetzt dazu. Wir wissen, wir alle rennen jeden Tag mit Krebs, mit Krebszellen oder Zellen, die Krebs verursachen könnten, die degeneriert sind, leben wir jeden Tag. Die werden aber auch jeden Tag von unserem Immunsystem abgeräumt. Ja, deswegen Klar. ist ja auch Beispiel Vitamin D so wichtig, weil das auch fürs Immunsystem wichtig ist, als ja Hormonen und so weiter. Und wenn das Immunsystem natürlich schwach ist oder ständig total geschwächt wird durch so ein EBV, dann ist das Immunsystem auch geschwächt, was die Abwehr dieser pathogenen Krebszellen täglich angeht. Logisch. Und das ist zumindest jetzt erstmal so eine Logik. Und deswegen ist die Korrelation durchaus, sagen wir mal, nicht nur Rauch, sondern vielleicht auch ein bisschen Feuer dabei. Inwieweit natürlich jetzt bei Krebs sehe ich tatsächlich auch die Biochemie dahinter, die das durchaus gut begründet, warum das der Fall sein könnte, dass das dann tendenziell eher zu einem Krebs führt, irgendwo im Körper, weil das Immunsystem halt so wichtig ist für die Abwehr von Krebs. Und bei Autoimmunerkrankungen, das ist natürlich nochmal ein schwierigeres Thema. Da bin ich auch nicht so tief drin. Also wie weit jetzt der EBV, ich weiß, dass das auch nur Korrelationen sind, also auch nur ein Verdacht ist, dass das so ist. Und es gibt keine Beweise, dass das so ist. Aber wie jetzt hier das zu einer Verschiebung des Immunsystems führt und dadurch unter Umständen dann sowas wie Hashimoto oder vielleicht Diabetes Typ 1 oder eine sonstige Autoimmunerkrankung, Rheuma, ausgelöst werden könnte. Da bin ich tatsächlich überfragt. Ich würde nur darauf hinweisen, dass es hier halt auch nur Verdachtsmomente sind. Ich sage, da gibt es stärkere Verdachtsmomente, was zum Beispiel Gluten angeht. Viele Menschen vertragen kein Gluten und das führt dazu, dass der Darm, sagen wir mal, eine viel zu hohe Durchlässigkeit hat, was wir Leaky Gut nennen. Und da würde ich dann ansetzen. Ne? Das ist, glaube ich, da, und das spielt, das ist ja immer wieder das Lustige, das spielt wieder 1:1 auch zusammen. Ne? Es kann ja gut sein, dass jemand, der halt wahllos irgendwelche Weizenprodukte, wenn es geht, auch noch mit gespritzten Zuchtweizen verzehrt und darauf bisher nicht geachtet hat und jetzt aufwacht und das abstellt, dass der dadurch natürlich seine Darmgesundheit gehörig verbessert und dadurch vielleicht der EBV vollkommen automatisch plötzlich von dem Immunsystem, was endlich wieder ein bisschen mehr Kraft hat, einfach abgeräumt wird. Mhm. Also so ist der Mechanismus. Und da sieht man, wie die Zusammenhänge sind. Wer kommt schon da drauf sozusagen, dass mein Marmeladenbrötchen morgens mir meinen EBV verursacht, ja, wo das doch ein Virus ist. Also da sieht man so diese, und das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber so als Beispiel, da sieht man die Zusammenhänge sozusagen dieser ganzheitlichen. Und das erklärt einem auch jeder ganzheitliche Arzt. Also das ist jetzt nichts, was ich mir in irgendeiner Art und Weise ausgedacht habe, sondern das habe ich ja sozusagen in den Gesprächen auch, entweder mit den eigenen oder auch, wo ich Ärzte zum Teil interviewt habe, halt erfahren. Ne? Diese Zusammenhänge zwischen Gluten auf der einen Seite, Schwermetalle auch, das ist auch immer mal ein Thema, könnte hier auch mit reinspielen. Ne? Wenn man da gar nicht auch nach einem halben Jahr totale Umstellungen sich total Mühe gegeben hat und so weiter und trotzdem immer noch hohe und dann nochmal nachmisst und LTT sich überhaupt gar nicht bewegt bei EBV, aber Arginin ja vielleicht dann schon auch wieder ein bisschen besser ist, dann kann man auch irgendwann mal daran denken, vielleicht doch mal auch Schwermetalle, zumindest mal einen Schwermetalltest zu machen, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wo stehe ich hier. Ne? Aber das würde ich wirklich so an zweiter, dritter Stelle, wenn man überhaupt keinen Heilungserfolg hat. Ne? Wenn es einem auch gefühlt nicht, es ist auch ganz wichtig in der Zeit, auf den Körper hören. Das ist sowieso, also generell, egal ob man EBV hat oder nicht, generell ein ganz wichtiges Thema im Leben, auch was Ernährung angeht. Mhm. Hat das jetzt wirklich gut getan, was ich gegessen habe? So einfach fängt es an. Oder geht es mir am nächsten Tag irgendwie schnell, fühle ich mich nach dem Essen müde? Das darf nämlich eigentlich nicht sein. Essen soll uns ja stärken. Bin ich danach total müde und abgeschlagen? Oder habe ich gar schlimmer noch, was viele Leute haben, ist ein anderes Thema mit Histamin und so weiter, habe ich danach Kopfschmerzen oder ne, habe ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, die ja dann auch Richtung Histamin geht ne, und sowas. Also auf den Körper hören auch ist, sobald man sich auch mit solchen, sagen wir mal, echt ekligen Sachen wie EBV rumschlägt, ist dann absolut der Schlüssel auch zum Erfolg. Auf den eigenen Körper hören, gegebenenfalls auch täglich aufschreiben, was man gegessen hat. Das ist ganz wichtig, was man einnimmt, weil man vergisst sowas auch so schnell und denkt so, ach, ich habe das doch immer genommen und in Wahrheit war es irgendwie vielleicht dann doch nicht, erst viel später oder nur die Hälfte. Mhm. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Nahrungstagebuch führen, aufschreiben, was man isst, welche Nahrungsergänzungsmittel man nimmt und das alles in Kombination mit einer guten Ernährung auf den Darm achten, den Darm ausheilen. Und da hast du ja auch viele Folgen auch schon aufgenommen, die man sich hier bei dir auch noch anhören kann. Mhm. Das ist halt absoluter Schlüssel auch, um den EBV wieder in den Griff zu kriegen, sodass der wieder, man wird ihn ja nicht los, aber dass der wieder in der sogenannten latenten Phase ist, ne? Dass der nicht mehr in der akuten Phase ist.
Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zu einem Ende. Wir haben jetzt schon über 40 Minuten gequatscht und ich glaube, es waren super viele Informationen dabei. Ich hoffe, ihr habt alle etwas mitgenommen für euch und wir packen natürlich ganz, ganz viel in die Shownotes, weil ich glaube, da war ganz viel dabei. Dann verweisen wir natürlich auch nochmal auf unsere Podcast-Folge über Eiweiß mit dir, denn ich glaube, Stichwort Arginin-Lysin, sollte man sich die auch nochmal zu Gemüte führen. Genau, dann danke ich dir für deine Expertise, lieber Robert, und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal, denn du hast ja schon in einer E-Mail mir geschrieben, Toxoplasmose könnte auch nochmal so ein Thema sein.
Ja, genau, ein Satz nur dazu. Das Gemeine ist, dass die Toxoplasmose sehr ähnliche Symptome hat wie der EBV. So viel nur als Cliffhanger für, ja, vielleicht eine nächste Folge, wenn das Interesse da ist, ja.
Auf jeden Fall, das machen wir. Und ihr, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Falls ihr die Toxoplasmose-Folge ganz, ganz bald haben wollt, schreibt ihr uns genauso. Und damit sagen wir, bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald, tschüss.